Wie bist du dazu gekommen, Hundeführer bei der Polizei zu werden? Und was hat dich an dieser Rolle besonders gereizt?
Ja, also Hundeführer war schon immer ein Traum von mir. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich komme gebürtig aus Niedersachsen, bin dort mit Hunden aufgewachsen, habe auch schon am Hundesport damals in der Jugend teilgenommen. Also habe so ein bisschen Hundesport gemacht und habe gedacht, Mensch, das wäre es doch nochmal irgendwann Hobby und Beruf zu vereinen. Und die Möglichkeit hat man bei der Polizei, indem man Hundeführer wird. Weil die Arbeit mit Hunden, das macht mir persönlich sehr viel Spaß und war schon immer ein Wunsch. Vorher war ich natürlich an anderen Dienststellen noch. Also ich war ganz normal im Polizeivollzug an der Wache, habe erstmal das Polizeihandwerk gelernt. Ich habe immer viele Sachen gehabt, die mich interessiert haben. Ich war technisch interessiert, war vorher schon noch in der technischen Einsatzeinheit und habe da ein paar ganz tolle Jahre erlebt. Und irgendwann hat es mich dann doch so weit gereizt, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne mal bei den Hundeführern hospitieren. Und so bin ich zu den Hunden gekommen oder auf den Diensthund gekommen, wenn man so möchte.
Kannst du uns denn einen Einblick in die Ausbildung oder in das Training eines Polizeihundes geben? Welche Fähigkeiten oder Verhaltensweisen werden besonders geschult?
Ich würde sagen, die Nasenarbeit. Was kann der Hund viel besser als wir können? Er kann riechen. Wenn ich so überlege, der Mensch hat ungefähr 5 Millionen Riechzellen, der Hund hat um bei rum 200 Millionen. Also ist er uns weit überlegen. Und für den Einsatz ist es ja auch so, wir suchen Straftäter, die sich eventuell versteckt halten. Und dafür nehmen wir dann den Hund, weil der wird es einfach mit der Nase wird er die finden. Er wird seine Nase einsetzen und sagt mir dann, pass auf, hier ist er doch, hier hat er sich versteckt. Das trainieren wir konsequent, das kann man konsequent fördern. Und wir haben hier in Hamburg natürlich den Vorteil, dass wir ein Stadtstaat sind. Wir haben die Hundeschule in Hamburg und wir haben Fachlehrer der Hundeschule oder Fachausbilder der Hundeschule, die dann direkt mit uns häufig trainieren können. Ja, also jedes Mal, wenn wir Spätdienst haben, gehen wir zum Training und haben verschiedene Einsatzsituationen, die wir durchspielen oder suchen einfach mal eine Spur ab, ne, nach einem flüchtigen Straftäter. Also das ist das, was wir konsequent immer wieder trainieren.
Polizeihunde haben ja auch verschiedene Einsatzbereiche, wie zum Beispiel auch Drogen- oder Sprengstoffspürhunde. Kannst du mal sagen, unterscheidet sich deren Training voneinander? Oder haben alle irgendeine Grundausbildung und dann
Ja, also
spaltet sich das?
vom Prinzip ist es so, bei uns werden alle Hunde erstmal zu Schutzhunden ausgebildet. Ja, dann sind sie im Grunde genommen Polizeihund, wenn man so möchte. Und dann wird noch geguckt, ob der Hund eine Spezialausbildung bekommen kann oder auch nicht. Es gibt auch Hunde, die sind dann vielleicht nicht dafür geeignet. Aber in der Regel ist das so, dass jeder Hund eine Spezialausbildung bekommt. Und dann wird geschaut auch, was müssen wir denn ausbilden? Also ich sag mal, Sprengstoffspürhunde sind ja wichtig, um im Vorfeld irgendwelche Räume abzusuchen, wenn Staatsbesuche da sind zum Beispiel. Rauschgiftspürhunde sind natürlich genauso wichtig, die im Grunde genommen dann Drogen aufspüren. Das ist aber eine komplett andere Arbeit und ist nochmal ein extra Lehrgang für den Hund und den Hundeführer natürlich.
Kommen wir mal zu deinem Diensthund. Welche Arten von Einsätzen sind typisch für dich und für deinen Diensthund? Gibt es spezielle Situationen oder Aufgaben, für die ihr besonders oft gerufen werdet?
Ja, also ich sag mal, der Paradeeinsatz ist eigentlich immer ein flüchtiger Straftäter oder vielleicht auch, wir haben einen Einbruch, nehmen wir einfach mal eine Lagerhalle als Beispiel und dort hält sich eventuell noch ein Einbrecher versteckt. Natürlich könnte man sagen, wir gucken jetzt mit jede Menge Manpower von den Streifenwagen nach und durchsuchen diese Lagerhalle. Aber ich sag mal, zielführender ist das, wenn der Hund das macht. Weil der kann seine Nase einsetzen und dann gehen wir mit dem Hund da rein. Also ich gehe mit dem Hund da rein. Meistens habe ich noch einen zweiten Hundeführer dabei. Und dann durchsucht Bosco diese Halle nach dem Straftäter.
So heißt dein Hund,
So heißt
ne?
der Hund. Mein Hund, Diensthund heißt Bosco. Und der durchsucht dann die Halle nach dem Straftäter. Wenn er ihn dann findet, dann wird er. Und der sich versteckt hält, dann wird der Hund bellen. Und dann wissen wir schon, wo er ist. Und dann können wir die Festnahme durchführen. Und das polizeiliche Ziel ist erreicht. Wir haben die Festnahme, wir haben den Einbrecher. Und das ist dann natürlich genau richtig gewesen, wenn wir das so machen. Beziehungsweise, ja, Das ist eine Art von Einsätzen. Draußen haben wir natürlich auch flüchtige Straftäter. Auch da die Nasenarbeit wieder gefragt, indem der Hund dann, sage ich mal, die Witterung aufnimmt und sagt, Mensch, hier ist er doch langgelaufen. Ne? Und ich vertraue meinem Hund. Wenn mein Hund sagt, oder der sagt ja nicht, aber wenn mein Hund mir das zeigt und der zieht mich in die Richtung, dann gehe ich da hinterher.
Dazu noch eine spezielle Frage. Ich habe mal mit einem anderen Kollegen mal über Hunde mal gesprochen, ist schon ein bisschen her. Und wie lange ist denn ein Hund, nicht nur dein Hund, sondern ein Hund eigentlich in der Lage, eine Suche fortzuführen? Die hitzen sich ja auf, während sie auch suchen. Mhm. Das stimmt doch, oder?
Also letztlich muss man natürlich gucken. Das ist auch natürlich von der Jahreszeit abhängig. Im Sommer ist es natürlich deutlich kürzer. Der Hund hechelt viel schneller und dann merkt man, oh, ja, jetzt ist er schon ein bisschen kaputt. Im Winter kann er dann ein bisschen länger. Also es ist tatsächlich unterschiedlich zu sehen. Und das ist auch unterschiedlich, ob ich jetzt mit dem Hund eine Suche nach Sprengstoff mache. Ich sag mal, wir werden einen Raum, in dem Raum, in dem wir jetzt hier sitzen, suchen wir Sprengstoffe. Das ist für den Hund sehr anstrengend. Der hat eine ganz hohe Frequenz beim Ein- und Ausatmen, beim Riechen. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit für den Hund. Es macht ihm auch Spaß. Er wird ja auch belohnt. In der Regel dadurch, dass wir spielen. Also das mag er dann am liebsten. Also wir spielen dann miteinander und er möchte mit mir spielen und er möchte natürlich dann auch was finden. Und das ist schon sehr anstrengend. Das können wir natürlich nicht stundenlang machen. Da gehen wir dann manchmal in einen Bereich rein, wo ich sage, wir suchen im Sprengstoffbereich vielleicht mal eine Viertelstunde und dann muss der Hund auch eine adäquate Pause haben. Der muss sich dann erholen.
Ne? Genau, darum geht es ja, dass der Hund immer noch, dass es dem Hund gut geht am Ende. Ja. Er ist ja auch ein Kollege.
Genau, ne? Genau.
Unterm Strich ist es ja auch ein Kollege.
Ja, bei den anderen Durchsuchungen ist es auch so, wir wechseln uns ab. Wenn wir, sage ich mal, mit zwei Hundeführern Streifenwagen fahren, dann ist es in der Regel auch so. Ich nehme den ersten Einsatz, habe dann vielleicht die Durchsuchung in der Lagerhalle, dann kommt der nächste Einsatz hinterher, dann haben wir aber auch zwei Hunde dabei, wir sind zwei Hundeführer. Dann wird der andere Hundeführer mit seinem Hund in diesen Einsatz gehen und ich begleite ihn und sichere die beiden dann bei ihrer Arbeit ab. Und so wechseln wir uns ab, so dass die Hunde auch genügend Pause haben. Oder man muss dann auch mal ehrlich sein. Da muss man sagen, so, dem Funksprecher sagen, ja, würde ich gerne fahren, geht jetzt aber gerade nicht, der Hund braucht eine Pause. Mhm. Auch das machen wir.
Und du hast ja eben erwähnt, der Hund möchte mit mir spielen.
Richtig.
Also Bosco möchte mit mir spielen. Also das hat ja alles so einen spielerischen Hintergrund für den Hund.
Ja.
Und am Ende gibt es ja auch sozusagen eine Belohnung, eine Art von Belohnung für den Hund. Kannst du ein bisschen was darüber sagen?
Ja, tatsächlich ist das so. Gehen wir nochmal wieder in diesen Sprengstoffbereich rein, zum Beispiel, wenn wir die Suchen machen. Bosco sucht die Sprengmittel. Wir haben in diesem Lehrgang diese ganzen Sprengmittel, nach denen er sucht, das hat er alles gelernt, also er weiß, wie das riecht. Er zeigt es an, indem er stehen bleibt und mit der Nase darauf zeigt, wenn man so möchte. Und dann wird er von mir belohnt, indem er mit mir spielt. Und das ist für ihn so mit das Größte. Das ist auch das, was wir machen, wenn wir unterwegs sind beim Spazierengehen. Wir machen viele ausgedehnte Spaziergänge zu Hause und da ist es für ihn auch immer, das merkt man richtig, das Größte, wenn wir ein bisschen spielen, dann machen wir noch so ein paar Gehorsamsübungen dazu. Es ist ja auch so, dass der Hund gerne arbeiten möchte. Der Hund möchte mit mir gerne arbeiten. Der ich habe jetzt einen Malinois, Bosco ist ein Malinois und die Malinois, die möchten auch gerne arbeiten und zur Belohnung gibt es dann das Spiel mit mir und das genießen wir beide.
Wie sieht der Alltag eines Polizeihundes denn aus, wenn er nicht im Einsatz ist? Welche Pflege- und Trainingsroutinen sind wichtig, um ihn fit und einsatzbereit zu halten?
Ja, also wir haben viele Trainingsroutinen. Was ich vorhin schon angesprochen habe, ist, wenn wir im Dienst sind, wir sind ja nicht automatisch immer im Einsatz, aber wenn wir im Dienst sind, in den Spätdiensten zum Beispiel, so ist es bei uns geregelt, dann treffen wir uns mit den Fachlehrern der Hundeschule, die sich dann immer was Schönes für uns ausgedacht haben. Mhm. Und dann spielen wir verschiedene Einsatzsituationen durch, wo wir den Hund trainieren, wo wir dann vielleicht auch mal Defizite erkennen können, wo wir sagen können, Mensch, daran müssten wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber so können wir uns immer weiterentwickeln und immer besser werden in dem, was wir machen. Hund und Hundeführer, auch als Team agieren. Auch da wird geguckt, ob wir das einsatztaktisch gut abarbeiten. Das heißt, so wie wir es im Einsatztraining gelernt haben, dass wir darauf auch Rücksicht nehmen. Das dient ja der Sicherheit für uns und auch für den Hund und auch für alle anderen Kollegen, die mit in dem Einsatz sind. Das muss man ja einfach mal so sagen. Und es macht dann auch Spaß. Man will ja auch gut sein in dem, was man tut. Und deswegen trainieren wir regelmäßig. Zu Hause ist es dann so, auch da ist es jetzt nicht so, ich komme nach Hause und der Hund, Mensch, leg dich da mal hin. Wir haben, ich sag jetzt mal, übermorgen wieder Dienst, weil morgen haben wir frei. Und bis dahin machen wir nichts. Mhm. Nee, das machen wir natürlich auch nicht. Der Hund muss natürlich körperlich auch gefordert werden. Also Radfahren ist zum Beispiel eine Sache.
Ja, brauchen auch Auslauf.
Richtig, ne? Auch braucht Auslauf, Radfahren. Wir gehen viel spazieren. Tatsächlicherweise, ich habe gleich bei mir in der Nähe ein großes Waldgebiet, wo wir spazieren gehen. Und anschließend gibt es dann, wie gesagt, ein paar Gehorsamsübungen, indem wir dann sagen, Mensch, zeig mir doch nochmal, kannst du nochmal Fuß so in die Fußstellung gehen? Oder wir laufen mal ein bisschen nebeneinander, trainieren so ein bisschen. Es gibt danach ein Spiel mit mir. Wir spielen dann so ein bisschen, werfen ein paar Bälle und so weiter. Der Hund ist dann auch zufrieden, das merkt man, das sieht man richtig, ne? Und freut sich, wenn wir dann wieder nach Hause gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zu Hause nichts machen. Nein, da ist noch einiges zu tun für uns. Und klar, der Hund muss auch immer raus, das ist ja auch klar, wie der andere Hund auch. Und da kommt dann on top auch nochmal das ein oder andere dazu, was man dann macht mit dem Hund. Mhm.
Wie wählt man den richtigen Hund für die Polizeiarbeit aus und welche Rassen eignen sich eigentlich am besten für welche Aufgaben?
Ja, man sagt ja, so im Allgemeinen sagt man immer Gebrauchshunderassen. Es würde ja noch viel mehr Rassen geben. Bei uns ist es ja jetzt so, dass wir Schutzhunde haben. Mhm. So. Das heißt, da kannst du jetzt nicht unbedingt mit dem Fox Terrier ankommen. Das ist natürlich klar. Oder mit dem Rauherdackel. Der Hund muss schon eine gewisse Größe mitbringen, das ist klar. Aber da würde es natürlich auch noch andere geben. Ja. Also wir haben hier vornehmlich Schäferhunde und die belgischen Schäferhunde, die Malinois. Und wir haben auch holländische Herder, haben wir auch. Das muss man dazu sagen. Die eignen sich einfach hervorragend. Die sind immer sehr, sehr, sehr arbeitswillig. Muss ja natürlich auch einen Hund haben, der auch arbeiten möchte, der da Lust zu hat. Es nützt ja nichts, wenn du einen hast, der dann sagt, oh nee, du, ich bleib mal lieber am Korb sitzen. Mhm. Das ist mir heute nichts. Sondern er muss ja auch arbeitsbereit sein und arbeitswillig sein. Also ich kann immer für Bosco sprechen, der freut sich immer. Wenn wir in den Dienst gehen, der ist der Erste, der im Auto steht. Der möchte direkt einsteigen. Jawohl, es geht wieder los. Wir fahren wieder nach Hamburg. Wir fahren wieder zum Dienst. Da freut er sich. Und das ist ja auch das, was man haben möchte von so einem Hund. Wir könnten andere Rassen auch noch nehmen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, es gab ja auch schon mal einen Riesenschnauzer oder es gab eine Zeit lang auch viele Rottweiler bei der Polizeibehörde. Aber man muss einfach auch mal dazu sagen, Schäferhunde, belgische Schäferhunde, da ist das Angebot größer. Und es kann nicht jeder Polizeihund oder jeder Hund Polizeihund werden. So muss man das sagen. Es kann nicht jeder Hund Polizeihund werden. Da wird vorher genau geguckt, ob die Veranlagung passt. Das machen wir aber nicht als Hundeführer, sondern das machen bei uns die Fachlehrer von der Hundeschule. Die kennen sich da besonders gut aus und die planen das Ganze dann auch.
Die teilen das auch ein.
Also die gucken auch, würde dieser Hund denn jetzt zu dem Hundeführer passen? Da muss man natürlich auch gucken. Die gucken auch auf die privaten Gegebenheiten so ein bisschen. Mhm. Es kann ja auch sein jetzt, dass du zu Hause jetzt noch einen Hund hast, sage ich mal. Du hast jetzt zum Beispiel einen anderen Rüden zu Hause. Dann wäre es ja vielleicht auch von Vorteil, eine Hündin zu bekommen als Diensthündin und nicht unbedingt gleich wieder einen Rüden. Na, da wird schon nachgeguckt, wie ist deine private Situation, wie ist die Wohnsituation sowieso.
Interessant, ja.
Und so, dass das alles letztlich gut zusammenpasst. Ne? Also die sind da sehr bemüht und unterstützender.
Ne? Ja, super. Also dass es da schon so eine, sozusagen ein kleines Casting im Vorwege gibt.
Ja, ja. Na,
das ist ja... Ja, im Voraus sehr gut gedacht, ja. Muss man sagen.
Letztlich ist es ja auch, wenn du Hundeführer werden willst, so könnte man das nennen, Casting, ja. Du musst ein Praktikum machen bei uns und wirst dann hier bei uns an der Dienststelle stattfinden. ganz normal natürlich auch gucken, ist denn das überhaupt was für mich? Du fährst dann mit auf dem Streifenwagen als ausgebildeter Polizist und es kann ja auch sein, dass man von dem Streifenwagen, dass man aussteigt und sagt, oh nee, also Hundeführer ist ja doch nichts für mich. Ne? Auch die Möglichkeit gibt es ja. Und
ist ja auch eine spezielle Dienststelle, muss man
richtig,
ja dazu sagen.
Richtig, das ist eine spezielle Aufgabe. Also letztlich sind wir alles ausgebildete Polizisten. Wir waren alle im Vollzug. Wir kennen alle unser Polizeihandwerk. Aber on top und speziell sind wir dann auch noch Hundeführer. Das kommt dazu. Mhm. Und das sind wir natürlich alle, kannst jeden fragen hier, sind wir alle mit Leib und Seele, sind wir Hundeführer.
Das glaube ich.
Und die Hundeschule, die möchte natürlich auch noch gucken. Wie ist denn derjenige, der das Praktikum macht? Ne? Passt das denn mit dem Hund? Ne? Oder hat er vielleicht doch Angst vor Hunden? Oder spielt er gerne mit dem Hund? Das ist ja wichtig, weil tatsächlicherweise in diesen ganzen Ausbildungssachen spielen ist ganz oben angesiedelt mit dem Hund. Ne?
Schön. Gehen wir mal an die Herangehensweise des Trainings mal ein bisschen näher ein. Ihr habt ja jüngere Hunde und etwas lebensältere Hunde bei euch. Wie sieht das Training aus? Also ein, was weiß ich, gerade mal ein Jahr oder anderthalb Jahre alter Hund hat ja ganz andere Fitness als ein Hund, der vielleicht ein bisschen älter ist. Wie passt dir das Training dann an oder wie sieht dann das Training dann so aus?
Ja, von der Fitness her würde ich sagen, gar nicht mal großartig, weil wir das tatsächlich in den Trainings auch nicht übertreiben. Also irgendwann hast du natürlich auch den Zeitpunkt erreicht, wo du als Hundeführer auch nicht mehr wirklich aufnahmefähig bist und der Hund auch nicht. Also man muss da immer genau die Grenzen auch einhalten. Manchmal ist weniger auch mehr. Tatsächlich, das kann man auch sagen.
Okay.
Ne? Und wenn es dann auch gut gelaufen ist, dann belässt man das dann auch einfach dabei. Tatsächlich ist es so, dass die älteren Hunde durch ihre Erfahrung dann oftmals auch schon wissen, was auf sie zukommt. Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal die Sprengstoffsuche. Wir trainieren dort auch ja regelmäßig und machen dann kurze Lehrgänge von mehreren Tagen. Und der Hund, der sieht das Halsband, was ich ihm dann umlege, wenn es zur Sprengstoffsuche geht. Und dann habe ich es dann auch schon so das ein oder andere Mal gehabt, dass wir kurz bevor wir in den Raum reingegangen sind, den er absuchen muss im Training, dass er da schon angefangen hat und gesagt hat, ja, ich fange schon mal an, ich weiß ja, was ich machen muss. Das ist dann die Erfahrung.
Eifrig, sehr gut.
Das ist die Erfahrung. Aber wir dürfen nicht vergessen, Bosco, der ist jetzt 7, der wird 8 Jahre alt und er ist ein erfahrener Diensthund, was das angeht. Und einem neueren Diensthund, einem jüngeren Diensthund, dem müsstest du dann sagen, nee, jetzt wollen wir Sprengstoff suchen, ne? Und dann setzt du ihn mit dem entsprechenden Kommando auch ein zum Sprengstoffsuchen. Und der hat das dann vielleicht noch nicht so ganz drauf und sagt so, ach ja, ich hätte ja wissen können, was jetzt kommt oder nicht. Ne? Sondern den musst du dann per Kommando dann noch einsetzen. Mein alter Diensthund, der weiß es dann schon.
Also dieser Verinnerlichungsprozess braucht natürlich seine Zeit. Das ist klar.
Das ist so, ja.
Kommen wir mal zu dir und zu deiner Beziehung zu Bosco. Mhm. Du sagst, er ist jetzt 7 Jahre alt. Mhm. Na? Wie lange hast du ihn schon?
Er war ungefähr 1,5 Jahre alt, als ich ihn bekommen habe. Und dann haben wir zusammen die Ausbildung absolviert. Also es ist ja so, dass die Hunde werden nicht für dich ausgebildet, sondern du bildest die Hunde aus. Mhm. Und die Fachlehrer an der Hundeschule, die coachen dich. Die sind also eng bei dir, sage ich mal, und coachen dich und sagen dir genau, was du machen sollst, was du nicht machen sollst. So wächst du natürlich in die Rolle auch sehr gut rein. Du bekommst auch ein gutes Verständnis für den Hund. Und du und der Hund, man ist ein Team. Also ich bin ein Team mit meinem Diensthund, wir beide. Und wir verstehen uns auch. Wir verstehen uns auch blind. Der Hund, der weiß das ganz genau, wenn mit mir mal was nicht stimmt, wenn ich mal irgendwie schlecht gelaunt bin und so. Der kriegt das sofort mit. Das merkt man dann direkt an seinem Verhalten. Ne? So, und oder wenn ich gestresst bin, das bekommt er auch sofort mit. Also wir als Team absolvieren die Ausbildung, sind auch als Team zusammen auf der Straße. Und zu Hause sind wir natürlich auch ein Team, das ist natürlich klar. Letztlich musst du sagen, der Hund ist 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche bei mir. Ne? Auch wenn ich frei habe, hat der Hund natürlich auch frei, dann ist er bei mir zu Hause. Ja, das ist, es ist ja jetzt nicht so, dass ich den irgendwo abgebe oder dass ich den jemand anders überlasse. Nein, der ist immer bei mir und so gestaltet sich tatsächlich dann auch mein Tag. Und ich mache das aber auch gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ich dann auch sage, nee, Wenn wir frei haben, dann können wir mal größeren Spaziergang sogar noch machen. Und das freut mich dann ja auch. Ich bin auch gerne in der Natur unterwegs.
Schön. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Bosco lebt ja mit dir oder ihr lebt ja zusammen sozusagen. Mhm. Das ist ja für unsere Zuhörer auch vielleicht mal ganz interessant. Viele wissen das ja gar nicht. Die denken, ich habe jetzt Feierabend, der Hund bleibt in einem Zwinger und ich gehe nach Hause und wenn ich wieder Dienst habe, nehme ich den Hund wieder raus. So ist es ja nicht. Man hat den Hund ja, wie du schon sagtest, 24/7. Richtig. Und da entsteht ja eine ganz, ganz besondere Bindung zueinander. Ja. Gibt es besondere Momente oder Rituale, die eure Partnerschaft, also deine Partnerschaft zwischen Bosco und dir, stärken?
Ja, also tatsächlich besondere Rituale würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die haben, aber doch, da sind wir wieder bei unserem Lieblingswaldspaziergang, den wir beide gerne mögen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also er weiß das auch direkt schon, wenn ich aufstehe, hat das auch manchmal sogar von der Uhrzeit schon irgendwie raus, ne? Dann steht er da schon wedelnd vor der Haustür. Ja, jetzt geht's los. Wunderbar. Ne? Kennt man vielleicht auch vom Privathund. Der freut sich ja auch, wenn man die Leine in die Hand nimmt und so weiter. Anders ist es ja beim Diensthund auch nicht. Und es ist so 24/7. Man hätte ja auch die Möglichkeit, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Urlaub. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, also wir haben die Unterbringungsmöglichkeit in der Hundeschule, dass wir die Hunde im Urlaub abgeben.
Ah ja.
Also es gibt dort eine große Zwingeranlage, es gibt da auch Leute, die sich um die Hunde kümmern, das ist alles dort. Aber tatsächlicherweise ist es so, dass man, die meisten Hundeführer machen das, man möchte den Hund auch mitnehmen. Also man gestaltet seinen Urlaub dann zum Beispiel so, dass der Hund mit kann. Oder ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, ich war im Januar auf Kur. Und auch dort habe ich den Hund mitgenommen, zur Kurstätte. Also ich habe eine Kurstätte rausgesucht, wo der Hund mitkommen kann. Und das war in Bayern zum Beispiel. Oh ja. Und Bosco und ich, wir waren fast täglich wandern. Also zusammen wieder unterwegs in der Natur. Das, was uns ja sowieso schon besonders viel Spaß macht als Ausgleich. Und das haben wir dann, haben wir beide was davon gehabt.
Also, ja, sind eure Bindungspunkte. Genau.
Also ich als Hundeführer, er als Hund. Ne? Und das ist ja auch genau richtig. In den Einsätzen ist es ja auch so, die Diensthunde sind sehr auf die Hundeführer fixiert. Das möchten wir auch, das soll auch so sein. Und so hast du auch einen guten Gehorsam. Und wie gesagt, wieder diese Teamarbeit zwischen Hund und Hundeführer, die dann hundertprozentig funktioniert.
Und jetzt mal, vielleicht nicht aus polizeilicher Sicht, aus menschlicher Sicht, was bedeutet Bosco für dich, also so aus emotionaler Sicht?
Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, es ist mein bester Kumpel. Das kann ich wirklich so sagen. Ne?
Sehr schön.
So, das ist, das muss man einfach so sagen. Und natürlich, man könnte auch sagen, mein Homie. Viele würden sagen, mein Homie. Ne? Also der Hund und ich, wir sind sehr verwachsen, was das angeht. Aber das ist natürlich so. Wenn du so viel Zeit zusammen verbringst bei der Arbeit, bei der Freizeit, vielleicht auch noch auf dem Trainingsplatz, auf dem Hundesportplatz. Auch da verirren wir uns dann manchmal drauf, dass wir sagen, wir machen da noch ein bisschen was. Ne? Mhm. Dann ist man schon ein bisschen zusammengeschweißt, Hund und Hundeführer.
Sehr schön. Wenn ihr jetzt zum Beispiel unterwegs seid, Waldspaziergang und vielleicht mal auf andere Hunde trifft, wie geht Bosco damit um? Oder generell Polizeihunde, wie gehen sie zum Beispiel mit anderen Hunden um, die nicht ihre Kollegen sind, so in Anführungszeichen? Sind die da eher zahm oder sind sie wie jeder andere normale Hund, die vielleicht mal aufgeregt sind, beschnuppern, vielleicht sogar die anderen Hunde anbellen?
Ja, das kann auch mal vorkommen, natürlich, auch mit dem Anbellen. Also generell ist es erstmal so, dass wir die Hunde dann an der Leine führen, dass wir die nicht aufeinandertreffen lassen. Wir haben natürlich Hunde, die etwas verträglicher sind und es gibt natürlich auch welche, die dann eher mal bellen und sagen, nee, ich will keinen anderen Hund sehen, sage ich jetzt mal so. Ne, aber es wäre auch gelogen, Bosco hat ja auch ein paar andere Hunde, mit denen er gut kann, sage ich mal, auch bei uns da im häuslichen Umfeld, in der Nachbarschaft zum Beispiel, sind auch zwei kleinere Hunde. Ich glaube, das eine ist ein Chihuahua und das andere ist ein, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt, ist auch egal. Und es gibt Tage, dann gehe ich mit der Nachbarin zusammen spazieren und dann ist das immer ganz witzig zu sehen, wie dann der der kleine Chihuahua dann immer aufgemuskelt vorwegläuft und der große Diensthund hinterher, die tun sich nichts, die kennen sich, alles ist gut. Ne? Also, aber es ist eigentlich der Regelfall, dass wir die Diensthunde erstmal nicht an fremde Hunde ranlassen. Das machen wir nicht. Ne? Mhm. Also das ist dann gewachsen, weil die sich schon so lange kennen. Ne? Also das ist dann, da bleibt dann doch ein Diensthund auch ein Diensthund. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Sie sind ja schon ein bisschen anders als ein Labrador. Wie gesagt, arbeitsbereit, die sind temperamentvoll, sie sind da ein bisschen höher im Trieb und das sollte man nicht unbedingt riskieren. Das muss nicht sein, nein.
Ja, mehr Fingerspitzengefühl, richtig, mehr Sensibilität
genau. Dann mit Fingerspitzengefühl. Bei einigen, wie gesagt, ich habe auch ein paar Freunde, die haben dann auch Hunde. Und da ist auch zum Beispiel ein Ritschbeck dabei. Die Hunde kennen sich auch. Das macht zum Beispiel gar kein Problem. Aber bei wildfremden Hunden, die würde ich jetzt nicht so aufeinandertreffen lassen. Mhm.
Also ich, wenn ich im Dienst bin und auch unsere Diensthunde auch mal so sehe, ich finde ja alle super cool, wie die so aussehen, aber ich sehe auch sehr viel Charakter bei den Tieren. Und ich weiß nicht, hast du den Film Mein Partner mit der kalten Schnauze mal gesehen?
Ja, doch, das ist schon einige Jahre her,
aber gesehen habe ich den. Ja, der ist ja noch aus den 80ern.
Ja, genau.
Also ich fand, als junger Bursche habe ich den Film ja geliebt.
Ja.
Und worauf ich hinaus möchte ist, da gibt es ja sehr viele Streitpunkte zwischen dem Hund, Jerry Lee hieß der, genau, und seinem Partner sozusagen. Und deswegen wollte ich da die Brücke schlagen und fragen, habt ihr auch mal untereinander Streit?
Ja, gut, jetzt nicht so wie in dem Film tatsächlich.
Ja, ne? Gott sei Dank.
Ja, ich sage ja auch immer Kommissar Rex, so wie im Film gibt es dann auch nicht. Ne? Oder Jerry Lee, wie jetzt in diesem Fall. Ne? Natürlich mag er einiges manchmal auch nicht. Dann grummelt er auch mal rum. Das kann passieren, aber trotzdem müssen wir da durch. Paradebeispiel, da bin ich dann auch ganz ehrlich, bei meinem Hund zum Beispiel, wenn man einen Einsatz hat, wo man den Hund über einen Zaun oder über eine Mauer tragen muss. Bosco zum Beispiel mag das nicht so gerne, getragen zu werden. Okay. Dann grummelt er aber, er lässt es über sich ergehen. Ja, ja. Wir haben es trainiert alles, es ist alles in Ordnung. Ne? So, aber dann gibt er vielleicht seinen Senf dazu ab und sagt so,
ich habe keine Lust darauf, aber ich muss das jetzt machen.
Also man merkt das dann, dass er das nicht so toll findet, sage ich mal.
Yeah.
Er guckt auch so ein bisschen pikiert, aber das ist eine andere Geschichte. Ne, es klappt dann, wir haben das ja dann alles trainiert, auch das gehört ja mit dazu. Ne?
Yeah.
Und ja, ja, aber so wie im Film ist es dann tatsächlich nicht. Das muss man dann, das gehört dann auch zur Wahrheit mit dazu.
Natürlich, natürlich. Ja, im Film ist es ja alles auch ein bisschen überspitzter, damit die Story dann vorangetrieben wird. Kommen wir mal zu der Ernährung des Hundes. Welche Rolle spielt sie bei der Leistungsfähigkeit und Gesundheit?
Ja, letztlich haben wir ja mit Diensthunden Arbeitshunde, wenn man so möchte. Also Gebrauchshunde, die arbeiten, die mehr machen, sage ich mal, als der Haushund, den man dann zu Hause im Flur liegen hat und wo man dann, sage ich mal, von der Schule kommt oder von der Arbeit kommt und dann macht man die erste Nachmittagstour. Da hat der Diensthund ja hier schon ein paar Runden gedreht, ist im Streifenwagen mitgefahren, war mit uns schon groß spazieren, sage ich mal. Und das muss man natürlich auch bei der Ernährung berücksichtigen. Also da gibt es dann schon hochwertige Futter, die man dem Hund dann geben kann, die so ein bisschen in die Active-Schiene gehen, was auch Hundesportler dann vielleicht benutzen. Ne? Grundsätzlich ist es so, dass wir selber das Futter wählen können für unseren Diensthund.
Mhm. Ne?
Aber wir haben alle hochwertige Futter, die wir verfüttern.
Ne?
Da gibt es die verschiedensten Versionen, ob es nun Trockenfutter ist oder vielleicht auch Barf. Es gibt auch Kollegen, die barfen. Das ist dann mit Frischfleischfütterung. Auch das gibt es.
So. Ne? Mhm.
Mit dem einen oder anderen Zusatz dabei. Das können wir selber entscheiden. Aber jeder füttert was Hochwertiges. Das muss schon an die Leistung, die der Hund dann doch tatsächlich bringt, muss das schon angepasst sein.
Ja. Natürlich, ja. Wie viele Jahre wird Bosco optimalerweise noch im aktiven Dienst sein, bevor er in seinen wohlverdienten Ruhestand geht?
Ja, also Bosco, der wird jetzt im August 8 Jahre alt, der ist soweit fit. Man muss also das auch individuell betrachten, wie fit ist denn der Hund. Ich habe gerade die ersten Gespräche gehabt mit unseren Fachlehrern und mit dem Ausbildungsleiter von der Hundeschule der Polizei Hamburg. Und ich werde dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit zum Ende des Jahres oder so im halben Jahr, sage ich mal, werde ich dann einen Welpen bekommen. Das wird dann im Grunde genommen der Nachfolger von Bosco werden für den Einsatzdienst, den wir dann ausbilden. Also wir gehen da ja schöne neue Wege, indem wir Welpen dann selber aufziehen im Grunde genommen. Und der alte Diensthund, in dem Fall Bosco, ist ja noch im Dienst. Und dann kann man ungefähr rechnen, dass es 1,5 Jahre dauern wird. Und dann ist der neue Hund einsatzbereit. Also wenn wir dann so weiter rechnen, dann ist der Hund 9,5, also Bosco ungefähr 9,5. Dann wird er wahrscheinlich aus dem Dienst rausgehen. Dann geht er in den Ruhestand.
Okay. Und was passiert danach mit Bosco? Wie ist seine Zukunft gesichert?
Also den behalte ich definitiv. Er ist ja mein bester Kumpel. Ja. Das, niemand würde ja seinen Kumpel irgendwie abgeben. Und
doch, hoffentlich nicht, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Der bleibt dann bei mir, kann dann zu Hause sein, wohlverdienten Ruhestand genießen. Ne? Mhm. Und also nach wie vor werden wir spielen, werden wir lange Spaziergänge unternehmen und so weiter. Das wird alles damit reinfallen in die ganze Geschichte. Ne? Mhm. Und nur, dass er dann nicht mehr dem Polizeidienst oder dem Einsatz im Grunde genommen ausgesetzt wird. Er muss dann keine Nachtdienste mehr mitfahren mit mir, sondern kann dann im Grunde genommen zu Hause auf dem Sofa liegen, sage ich mal.
Ja, schön, dann vom Fernseher.
Ja gut, wenn er das mit der Fernbedienung hinkriegt, auch das.
Ja, aber kommen wir mal darauf ein bisschen näher zu sprechen. Dann ist er ja sozusagen in seinem Ruhestand. Du wirst ja wahrscheinlich als Hundeführer aber weiterarbeiten.
Ich arbeite weiter als Hundeführer,
genau. Ja. Und du würdest ja vermutlich einen neuen Hund bekommen.
Richtig.
Dann hättest du quasi zwei Hunde dann zu Hause im Endeffekt.
Dann habe ich zwei Hunde
zu Hause, okay.
Ja. Das wird natürlich ein bisschen mehr Arbeit bedeuten, aber man wird es ja so hinbekommen, dass die Hunde sich verstehen. So, das ist jetzt, ich gehe jetzt mal von dem Regelfall aus, dass die Hunde sich verstehen. Hm. Auch da hat die Hundeschule natürlich den richtigen Blick für. Was müssen wir Dennis denn jetzt für einen Hund geben oder was müssen wir denn jetzt für einen Hund oder für einen Welpen organisieren, so dass das nachher vernünftig zusammenpasst? Bosco, ich sag mal, in meinem Fall wäre das jetzt so, die Frage kam auch, Bosco ist ein Rüde. Wie machen wir das? Wie gehen wir das Thema an? Und ich habe dann gesagt, es wäre ja schon sinnhaftig, dann eine Hündin zu nehmen, weil generell ist es so, dass Bosco mit Hündinnen überhaupt gar keine Probleme hat. Und so, dass die beiden sich dann auch verstehen. Ne? Das muss man dann ja auch mit einberechnen. Und dann kann man mit zwei Hunden gleichzeitig spazieren gehen. Wird auch Spaß machen. Sicherlich auch das Spiel mit zwei Hunden gleichzeitig.
Und von der Erfahrung her, jetzt nicht Bosco speziell, aber Hunde, die dann im Ruhestand sind, fehlt denen irgendetwas? Weil sie ja die ganze Zeit eigentlich irgendwie aktiv im Dienst gewesen sind, Nachtdienste geschoben haben und so. Hat man da irgendetwas in der Richtung beobachtet, dass denen vielleicht irgendetwas fehlt und die dann irgendwie mehr Antrieb brauchen oder sowas? Oder sind die total, muss ich nicht haben?
Nee, also sicherlich würden die immer noch gerne mitkommen wollen zum Dienst. Da bin ich, also so wie es heute auch ist, sage ich mal. Er steht vor der Tür und freut sich schon. Komm, wir steigen ein, wir fahren nach Hamburg, wir fahren Streifenwagen. Ich habe richtig Bock, ne? Dem Motto. Aber ich sag mal so, denen wird nichts fehlen. Also man muss den Hund natürlich trotzdem weiter auslassen. Das ist ja, kannst ja nicht einfach von so einem abwechslungsreichen, abenteuerreichen Tag auf Null gehen. Das ist jetzt nicht so schön. Auch da kann man natürlich zu Hause, kann man mit der Nasenarbeit wieder was machen. Man kann wieder ein bisschen was verstecken, was der Hund suchen muss. Wir haben ja nach wie vor immer noch Radtouren, solange der Hund das kann. Oder ausgedehnte Spaziergänge, Gehorsamsübungen kann man weitermachen. Indem man, sage ich mal, bei Fuß geht so ein bisschen und sonstiges. Ne? Freut sich der Hund auch. Ne? Das macht er ja auch gerne. Und anschließend dann wieder Spiele und Spaß. Das wird den schon genügend auslassen. Der braucht nicht mehr so viel wie ein junger Hund, das ist klar.
Genau.
Ne, man sieht ja jetzt auch die Unterschiede. Ein junger Hund zum Beispiel, vielleicht ist das auch ein Beispiel. Ich hab einen Kollegen, der wohnt nicht weit weg von mir, der hat eine Hündin. Ja, wir arbeiten hier auch zusammen in der Dienstgruppe. Und die Hunde kennen sich gut, spielen auch gerne miteinander. Aber seine Hündin, ich glaube, die ist jetzt so 2 Jahre alt, also doch schon ein deutlicher Altersunterschied. Die hat natürlich noch deutlich mehr Pep, das merkt man.
Ja, ne?
So.
Ja.
Und wenn ich jetzt überlege, dass Bosco dann noch 2 Jahre älter wird, dann wird er schon noch deutlich ruhiger sein. Und dann braucht er nicht mehr ganz so viel an Action Jackson, sage ich mal, an Action auf der Straße. Und ne, dann wird ihm das wahrscheinlich schon reichen mit den ausgedehnten Spaziergängen, den kleinen Übungen, die wir machen, die Nasenarbeit und natürlich mit dem Spiel.
Ich stelle mir das auch sehr spannend vor, wenn du dann jetzt einen neuen Hund dazu bekämst. Mhm. Dass es halt eine interessante Dynamik dann ergeben würde zu Hause mit den beiden Hunden, der lebenserfahrene Hund und der jüngere Hund oder die jüngere Hündin vielleicht in dem Falle. Dann geht die jüngere Hündin mit dir dann halt arbeiten, während der andere dann halt sein Leben chillen kann, so quasi. Ne? Das finde ich, ist eine spannende Dynamik, also sehr interessant. Ja. So aus der Perspektive habe ich das persönlich zum Beispiel noch nie irgendwie überlegt.
Ja. Ja, es ist ja, ich sag mal, Hundeführerei und auch die Ausbildung ist ja stetig im Wandel, muss man ja dazu sagen. Wir haben ja jetzt angefangen, viel mit Welpen zu machen, beziehungsweise die Hundeschule und die neuen Diensthunde, die jetzt kommen, das sind dann viele aus dem Welpenbereich. Wir haben auch Junghunde, ohne Frage. Also ich sag mal Junghunde, die dann ungefähr ein Jahr alt sind. Ne? Ich sag mal, wenn ich an vergangene Zeiten denke, da haben wir dann immer Hunde eingekauft, die mindestens ein Jahr alt waren. Das hatte auch den Hintergrund, dass man ausschließen konnte, ob der Hund vielleicht irgendwelche Erkrankungen hat an der Hüfte und so weiter und so fort. Mhm. So, es kann also ja auch immer noch sein, dass du einen Welpen großziehst, der dann vielleicht nicht wirklich diensttauglich ist, weil ein Tierarzt sagt, nee, mit dem Hund, Polizeidienst ist nicht in Ordnung. Der Hund muss natürlich gesund sein, das ist klar. Aber trotzdem ist das der richtige Weg. Wir fangen an, mit Welpen zu arbeiten. Wir haben eine ziemlich lange Ausbildungszeit, die dann läuft. Mhm. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Tag, sage ich mal, volles Programm haben, sondern das wird so gestaltet, dass es natürlich für den Hund und Hundeführer möglichst stressfrei ist. Wir arbeiten in Modulen mittlerweile, dass wir dann immer mal so 2-3 Wochen sind wir dann an der Hundeschule, dann haben wir wieder ein paar Schritte gemacht. Dann haben wir auch ein paar Hausaufgaben mitbekommen. Ne, dann, wie gesagt, die Trainer, die sind ganz eng an uns dran und die coachen uns und die sagen dann, ja, Mensch, Dennis, da musst du vielleicht hier ein bisschen, da musst du noch ein bisschen besser werden, das kannst du noch ein bisschen anders machen oder das war auch schon super. Sowas werden die dann auch erzählen. Und so kann man das dann klein in klein aufbauen, auch wieder mit Spiel, Spaß. Ne? Mhm. Also dass die Freude steht am Vordergrund. Es ist ja letztlich auch so, ein Hund, der das alles mit Freude macht, der arbeitet letztlich auch viel besser. Ne? Das ist so. Richtig, das kennen wir von uns. Wenn wir irgendwas mit Freude machen, dann macht es uns ja auch mehr Spaß. Dann wird das Ergebnis auch gleich viel besser.
Ja, und die Zeit verfliegt.
Die Zeit verfliegt, genauso ist das. Das sind Änderungen jetzt, sage ich mal, in der Hundeausbildung. Ich sag mal, zu den älteren Zeiten. Viele Leute vielleicht von früher noch kennen, so auch alte Hundesportzeiten, falls mal jemand von den Zuhörern hier Hundesport gemacht hat. Nein, es ist viel auf Spaß, Freude und Spiel ausgelegt. So ist das Ganze relativ stressfrei, sage ich mal, und wir haben alle Spaß dran.
Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du hier benennst, also im stetigen Wandel und stetige Modernisation, ne? Ja. Wie man die Hunde trainiert und dann effektiv auch im Einsatz dann auch nutzen kann, mit denen zusammenarbeiten kann. Dennis, ich weiß ja, dass du gerne Motorrad fährst und auch mal im Motorradurlaub so unterwegs bist.
Ja.
Da stelle ich mir das so ein bisschen schwer vor, den Bosco mitzunehmen.
Ja.
Wenn du so 14 Tage mal alleine unterwegs bist oder mit deinen Kumpels, wo ist dann Bosco?
Ja, tatsächlich, der kann hinten nicht mitfahren. Das ist ein bisschen schwierig. Beiwagen geht auch nicht. Hat meine Maschine auch nicht. Dann geht der zur Hundeschule der Polizei Hamburg. Zur Diensthundschule. Und dort wird sich dann auch wirklich gekümmert. Es ist tatsächlich aber auch so, dass man sich, weil man ja immer zusammen ist, da bin ich jetzt auch ehrlich, auch immer mal die Frage stellt, Mensch, geht's dir denn gut? Was macht er denn heute? Also es wäre jetzt auch geflunkert, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Also ich rufe dann auch tatsächlich auch mal einen Kollegen an und sage, du bist doch heute irgendwie an der Hundeschule, guck doch mal nach Bosco. Meistens höre ich dann auch schon, Mensch, du, mit dem war ich doch gestern erst spazieren. Alles gut, den habe ich da mal aus dem Finger geholt und dann bin ich hier durch den Wald gegangen.
Also vermissen tust du ihn ja schon.
Aber vermissen tue ich ihn total, ja.
Ja.
Das ist so, ja. Also das, weil tatsächlicherweise ist man ja halt auch so viel zusammen unterwegs. Und wenn man jetzt auf einmal mal doch alleine einen Urlaub macht oder so, ne, dann denkt man auch, Hauptsache, es geht ihm gut, ja, alles klar. wunderbar, es wird sich gekümmert. Es wird sich auch gekümmert in Hamburg. Mhm. Das ist so, man weiß es, den Hunden geht es gut, ne, definitiv. Und man kann ganz beruhigt in Urlaub fahren, wenn man das dann mal so möchte. Ne?
Ja.
Also das ist dann was anderes. Weil mit dem Motorrad mit, nee, das geht noch nicht.
Ja, nicht als Sozius für einen Beiwagen.
Nein,
mit der Fliegerbrille.
Es gibt auch Sachen, die sollte man dann auch immer mal alleine machen. Ne? Also Hund ist immer alles schön und gut, aber man muss natürlich auch gucken, dass man den Ausgleich hat. Ne? Also es gibt auch,
ja.
Und das ist auch für den Hund wichtig. Also der Hund muss auch mal runterfahren. Ich kann den natürlich immer bespaßen. Das ist auch nicht gut. Auch der braucht seine Ruhephasen. Und dann, wenn ich so eine Tagestour mache, ist es auch so. Morgens gehen wir dann spazieren und dann muss der auch mal ein paar Stunden alleine bleiben. Und ich fahre dann mit meinem Moped irgendwie an die Ostseeküste, dann Schleswig-Holstein und trinke einen Kaffee und fahre wieder zurück. Ne? Das gehört natürlich auch mit dazu. Man kann also nicht nur tatsächlich 24/7 immer Hund machen, muss dann auch seinen Ausgleich haben. Ne? Und dann ist der Hund, und das tut ihm aber auch gut, wenn der dann zu Hause einfach rumchillen kann. Platz genug hat er.
Mhm.
Ne? Und dann kann er sich mal so richtig schön auspennen im Korb.
Und wir haben ja natürlich auch den Vorteil, wenn wir mal ohne den Hund Urlaub machen möchten, oder ihr jetzt speziell, dass wir die Gewissheit haben, dem Hund geht es gut. Jetzt nichts gegen Hundehotels oder Hundepensionen, wo man den Hund dann vielleicht abgeben kann. Die machen sicherlich auch einen tollen Job. Mhm. Aber ich glaube, da bleibt dieser fade Beigeschmack. Ich überlasse meinen Hund irgendwelchen Fremden.
Ja.
Und das haben wir ja hier nicht.
Nee, das machen wir auch nicht als Hundeführer tatsächlich. Also irgendwelchen Fremden die Hunde überlassen, sondern wir haben ja dann die Fachlehrer und beziehungsweise Fachausbilder in der Hundeschule, die sich kümmern. Wir haben extra Leute, die gerade diesen Zwingerbereich betreuen.
Mhm. Ja,
bei der Hundeschule. Die Zwinger sind alle auf dem neuesten Stand und relativ groß. Und tatsächlich auch bei Bosco ist das so, gerade da auch. Ich habe dann den einen oder anderen Kollegen oder die Kollegin, die dann sagen, Mensch, ich bin gerade mal da, jetzt drehe ich mit dem mal hier eine Runde im Bereich der Hundeschule. Das ist ja auch gleich, das ist ein sehr bewaldetes Gebiet. Da kann man hervorragend spazieren gehen.
Mhm.
Und die gehen dann mit dem spazieren. Sind dann andere Hundeführer, ja, tatsächlich, die das so machen. Also
ja.
Es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Hund einfach irgendjemand fremd geben darf oder kann, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre. Das geht natürlich nicht, weil es bleibt ja nach wie vor ein Diensthund. Aber wir haben hier in Hamburg alle Möglichkeiten und es wird sich da sehr gut gekümmert seitens der Diensthundschule.
Wenn ihr zusammen unterwegs seid und ihr habt gerade irgendeinen Einsatz,
ja.
Gibt es irgendein Sachverhalt, der zu einem wichtigen Durchbruch geführt hat, wo du gesagt hast, ja, das hat sich richtig gelohnt und stolz wie Bolle auf Bosco? Gab es irgendwie so einen Einsatz, den du vielleicht hier mitteilen möchtest?
Ja, da gab es tatsächlich mehrere sogar. Jetzt muss ich mal eben überlegen, welchen nehmen wir denn nochmal? Wir nehmen mal einfach seinen ersten richtig großen Einsatz. Der bleibt mir nämlich auf jeden Fall immer in Gedanken. Da hatten wir im Bereich Bergedorf Billstedt war das. Da waren Autodiebe unterwegs. Streifenwagen ist denen gefolgt. Irgendwann war diese Fahrt beendet. Die Fahrt endete darin, dass das Auto tatsächlich verunfallt ist. Aber die Insassen waren nicht schwer verletzt, Gott sei Dank. Aber sie sind geflüchtet. Einen konnte man vor Ort direkt festnehmen, die Streifenwagenbesatzung. Der andere ist geflüchtet. Der war auf einem Firmenhof. Dieser Firmenhof, das war, kann ich mich noch genau dran erinnern, das war ein Recyclinghof. Der war ziemlich bewachsen mit Brombeeren, also die stachlichen Brombeerhecken. Und so nach und nach kam natürlich mehr Polizei in diesen Bereich rein und umstellte großräumig, sage ich mal, den Bereich. Und dann kam ich mit Bosco, und das war einer seiner ersten Einsätze tatsächlich. Und wir wollten natürlich diesen Autodieb jetzt irgendwie finden. Und wir sind auch auf diesen Recyclinghof gegangen, wo man so, ich sag mal, nicht viel erkennen konnte, weil alles so bewachsen war. Es war so fürchterlich bewachsen mit Brombeeren. Aber Bosco hat seine Nase eingesetzt. Er hat ihn gefunden. Und irgendwann zog er in Richtung eines riesigen Gebüsches. Ich konnte immer noch nichts erkennen und bellte und bellte und bellte. Und wenn man dann ganz genau hingeguckt hat, dann und mal so ein bisschen unter die Hecke geguckt hat, unter den Brombeerbewuchs geguckt hat, dann hat man dann den flüchtigen Autodieb gesehen, wie er sich da versteckt hat. Den konnten wir dann, wie ich immer so schön sage, zielführend festnehmen. Und die Kollegen haben ihn übernommen und haben ihn dann mit zum Polizeikommissariat genommen. Und Festnahme erfolgt. Alle Täter konnten vor Ort festgenommen werden. Alles gut. Das ist natürlich eine schöne Sache, wo man sich gut gerne dran erinnert. Ohne den Hund wäre das so einfach nicht möglich gewesen. Wie gesagt, man konnte da kaum was sehen. Es war so dicht bewachsen. Der lag ganz still und ruhig unter den Brombeeren. Ich sage mal, ohne Hund hätten wir den jetzt nicht gefunden.
Ja, eine sondern stachelige letztlich, Angelegenheit.
Letztlich war es Boscos Nase.
Super.
Bosco mit seiner Nase, genau. So haben wir den dann gefunden. Das ist zum Beispiel eins der Beispiele.
Kommen wir mal zu der Frage, was sind so die größten Missverständnisse und Mythen über Polizeihunde, die du oder ihr häufig hört und wie klärt ihr darüber auf?
Ja, da gibt es zum Beispiel wichtig auch für alle, die anfangen dann bei der Polizei, die dann vielleicht auch ins erste Praktikum gehen. Also der Hund unterscheidet nicht zwischen, der hat eine Uniform an und der hat keine Uniform an. Also der hat, der kann das jetzt nicht unterscheiden, ob jemand, sage ich mal, im gleichen Team spielt, Polizei ist, oder ob jemand jetzt der Straftäter ist.
Interessant,
also da muss man also draußen im Einsatz immer vorsichtig sein. Da sollte man sich nicht unbedarft einem Diensthund nähern, sondern immer erstmal Kontakt mit dem Hundeführer aufnehmen. Das ist ganz wichtig.
Ne? Ja. Ich gehe ja auch immer, wenn ich dann im Einsatz gewesen bin, war ich immer hinter euch.
Richtig, das ist auch richtig so, ja, genau. Ja,
also ich habe zwar keine Angst vor Hunden, aber Respekt, großen Respekt.
Ja, das ist auch so. Das ist auch genau der richtige Weg. So machen wir das auch draußen. Wir haben da auch unsere Einsatzkonzepte, was das angeht. Und wenn der Hundeführer da ist und wir gehen in eine Einsatzsituation rein und es könnte vielleicht so sein, dass irgendein Straftäter flüchten möchte, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn kein Kollege mehr irgendwie vor uns ist.
Kommen wir mal zu der Position Hundeführer. Mhm. Welche besonderen Fähigkeiten und Charakterzüge muss denn so ein guter Hundeführer besitzen? Zum Beispiel Personenspürhund für Personenspürhunde. Und was ist da halt wichtig, um erfolgreich mit einem Polizeihund arbeiten zu können?
Ja, genau. Also Personenspürhunde habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Die haben wir natürlich auch noch als Rassen. Wir haben uns jetzt ja natürlich, weil wir jetzt hier, ich bin jetzt Schutzhund und Sprengstoffspürhund, Hundeführer, wenn man so möchte. Und wir haben aber ja auch Personenspürhunde noch. Das sind dann durchaus auch andere Rassen. Das sind dann bayerische Gebirgsschweißhunde. Ne? Mm. Die haben also eine besonders gute Nase und die sind in der Lage, individuelle Gerüche aufzunehmen im Grunde genommen und die Personen nach dem individuellen Geruch zu suchen, während unsere Hunde im Grunde genommen Personen finden und aber nur nach menschlichem Geruch gehen, ne? Also gar nicht nach dem individuellen Geruch, jetzt in diesem Fall. Und da ist das übrigens noch eine andere Rasse, das wollte ich nochmal erwähnt haben, der bayerische Gebirgsschweißhund und die Hunde setzen wir tatsächlich auch ein, wenn vermisste Personen im Raum stehen, also gar nicht mal Straftäter, sondern vermisste Personen, vielleicht auch, wo eine Lebensgefahr besteht, weil die irgendwie aus dem Krankenhaus weg sind, vielleicht mit einer Erkrankung, dass sie dement sind und selbst gar nicht zurückfinden. Und auch dort werden dann diese Hunde eingesetzt. Die werden allerdings auch eingesetzt, tatsächlich, um dann vielleicht den Weg eines Straftäters nachzuverfolgen und so. Also das sind dann Personenspürhunde. Da haben wir ausschließlich die Rasse Bayerische Gebirgsschweißhunde. Das wollte ich dann nochmal sagen. Was muss man mitbringen als Hundeführer? Ich glaube, dass trotzdem, egal ob man jetzt Schutzhundeführer ist, ob man einen Sprengstoffspürhund hat, einen Rauschgiftspürhund hat, ob man einen Personenspürhund hat, auf jeden Fall Geduld. Geduld, Geduld ist ganz wichtig. Ne?
Ja.
Also ungeduldig ist schon mal schlecht, weil es kann Tage geben, da klappt einfach mal nichts. Dann muss man damit auch klarkommen. Und dann probiert man das an einem anderen Tag dann nochmal neu, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Und Geduld ist ganz wichtig. Vertrauen, dem Hund vertrauen. Das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Vertraue deinem Hund, wenn wir suchen eine Person, sage ich mal, und der Hund zieht in die Richtung, vertraue diesem Hund. Ne? Der weiß, was er tut, wenn er es gelernt hat, wenn du ihn ausgebildet hast und so weiter. Ne? Das ist ganz wichtig. Durchhaltevermögen, ne? Nicht gleich aufgeben und sagen, oh Mensch, ich bin jetzt, also die letzten 3 Wochen, die liefen hier überhaupt nicht und so. Hunde sind auch individuell. Der eine Hund, der hat das schneller auf dem Kasten als der andere und irgendwann kommt der Durchbruch und dann läuft das. Das ist so. Man muss halt mit Geduld dabei bleiben, ruhig bleiben, ne? Das Vertrauen auch haben und dann ganz entspannt weiter seine Ausbildungsziele verfolgen.
Die haben ja auch hier, wie du schon sagtest, so alle ihr eigenes Tempo und am Ende lernen sie es ja alle.
Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Also letztlich ist es so, ne? Der eine ist dann ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer. Das ist halt wie bei uns Menschen auch.
Genau. Die einen brauchen 4 Jahre, bis sie laufen können, die anderen laufen schon mit 10 Monaten.
Zum Beispiel, genau so ist das.
Jetzt mal eine ernstere Frage. Wie wird denn so sichergestellt, dass die Hunde während eines Einsatzes so sicher sind und keine unnötigen Risiken eingehen müssen? Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt ja auch vielleicht mal traumatische Erlebnisse, ne? Oder bestimmte Einsätze, die ein bisschen heftiger sind. Mhm. Wie geht man so damit um?
Ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich knackige Einsätze. Sagen wir mal, wir haben einen Gewalttäter, der sich irgendwie in der Wohnung, der sich zurückgezogen hat in die Wohnung und wir müssen den als Polizei jetzt aber dort festnehmen. Wir müssen den da rausholen und man fordert einen Hundeführer an, sage ich jetzt mal, und wir kommen dann jetzt mit zum Einsatzort. Wie geht man damit um? Am besten ist, man ist gut vorbereitet, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Also wichtig immer, nicht in Stress verfallen, ganz wichtig, ne? Sondern alles in Ruhe und mit der genügenden Vorbereitung abarbeiten. Wir haben gute Trainingskonzepte. Also Polizisten haben ja im Grunde genommen immer Einsatztraining. Hast du ja nun auch schon häufig genug gemacht. Und wir als Hundeführer haben auch noch Einsatztrainings. Wir machen zum Beispiel speziell Einsatztraining mit dem Diensthund nochmal. Jedes Jahr nochmal ein paar Tage. Und da gehen wir im Grunde genommen auch immer wieder auf neue Konzepte ein. Wir gehen auch angepasst auf die Situation, was gab es so in der Vergangenheit wieder für Einsätze, die vielleicht ein bisschen härter waren. Können wir da vielleicht was nachbereiten? Können wir da vielleicht im Konzept was machen? Da haben wir Einsatztrainer dafür, die sich dann wirklich für diesen Bereich oder die sich um diesen Bereich kümmern. Wir haben Fachlehrer von der Hundeschule dann wieder dabei und haben dann ein Extra-Training mit dem Diensthund zusammen, wieder als Team. Mhm. Und dann auch mehrere Tage wieder und haben dann unser Einsatztraining, um halt bestmöglich vorbereitet zu sein für Einsätze. Mhm. Unterm Strich steht natürlich, eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nie. Dafür sind wir Polizisten, das ist einfach so. Ne? Also das muss man ja so auch sagen. Es kann immer mal irgendwas passieren. Aber ich sag mal, wenn man gut vorbereitet und gut trainiert in einen Einsatz reingeht und nicht überhastet, sondern das Ganze sauber und konsequent abarbeitet, dann kann man das, sag ich mal, so weit minimieren, dass man auf einer relativ guten und sicheren Seite ist.
Und dass man gesund wieder nach Hause
Richtig,
kommt.
Richtig, das ist das A und O, genau.
Das ist das A und O, unser Credo. Nun gab es ja leider letztes Jahr einen dramatischen Vorfall. Mhm. Ihr habt ja auch noch den Diensthund Hikes, heißt der ja. Mhm.
Genau, ja.
Und Februar 23, wenn ich mich nicht irre, ist das ja gewesen, dass ihr dann halt in eine Wohnung reingegangen seid. Da hat sich ja auch ein Mensch in die Wohnung verschanzt und wollte zuvor irgendwie seine Mutter oder sowas umbringen, soweit ich mich da erinnere. Die Mutter konnte flüchten und hat uns dann halt gerufen. Und dann hat man ja, nachdem man versucht hat, die Person irgendwie rauszusprechen und das nicht funktioniert hat, Hikes reingeschickt. Mhm. Und Hikes hat ja dadurch ja Verletzungen erlitten von dieser Person, die ja sogar lebensgefährlich geworden sind. Kannst du ein bisschen was so darüber dann sagen?
Ja, also ich war letztlich bei diesem Einsatz nicht dabei, tatsächlicherweise, sondern es ist Hikes ist in einer anderen Dienstgruppe. Also letztlich, ich weiß gar nicht, wie der vorherige Einsatz wieder bei der Polizei angekommen ist, aber es ist so, tatsächlich, die Kollegen sind in diese Wohnung oder wollten in die Wohnung reingehen. Und soviel ich weiß, hat sich der Täter direkt hinter der Tür versteckt, sag ich mal, hinter der Wohnungseingangstür und hat direkt auf den Diensthund eingewirkt. Ne? Aber man konnte den Diensthund auch direkt aus dieser Situation herausnehmen. Mhm. So, und der hatte dann eine Verletzung Ich meine, im Augenbereich, eine arterielle Verletzung gehabt. Und da haben aber direkt alle Behörden zusammengespielt. Die Feuerwehr Hamburg hat sehr mitgeholfen. Und der Hund ist tatsächlich und auch direkt mit dem Rettungswagen dann in die Tierklinik gebracht worden und direkt behandelt worden, sodass es Gott sei Dank alles gut ausgegangen ist.
Super. Ja. Also, dass man dann halt tatsächlich Hikes, den Polizeihund, auch 100% als gleichwertig dann auch ansieht.
Ja,
das ist eine tolle Sache.
Ja, also der Hund wird, es wird sich dann natürlich direkt um den Hund gekümmert.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Ne?
Ja, ist ja, so. Wie wir schon gesagt haben, ist ja, ja ein Kollege.
So gesehen ist es ein Kollege, ja, auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Und es wird immer Einsatzanlässe geben, sage ich mal, wo man halt nicht die 100%ige Sicherheit hat. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und wir haben natürlich auch noch die Situation, wie gehst du dann vielleicht in solche Wohnungen rein? Ja, also wir haben natürlich ja auch noch speziellere Einheiten. Das ist ja jetzt nicht so. Es ist auch nicht so, der Hundeführer kommt und löst jetzt alle Situationen. Das klappt nicht. Also wir haben ja Spezialeinheiten für vieles auch. Ne? Jetzt denke ich mal zum Beispiel an das SEK, wenn man im Vorhinein weiß, dass es vielleicht eine bewaffnete Person ist, ne? Dann ist das ja dann schon ein Einsatz fürs SEK und so. Es kann sich natürlich aus einer Einsatzsituation immer kurzfristig was anderes ergeben.
Genau, ja.
Das ist also so. Man muss das also immer wieder neu bewerten, das Ganze. Na, und dann muss man vielleicht auch mal sagen, nee, auch diese Situation hatte ich selber auch übrigens schon mal in einem Einsatz, wo ich mit einem erfahrenen Kollegen, der ist mittlerweile im Ruhestand, in die Wohnung reingegangen bin. Und wir haben dann aus dem letzten verbliebenen Zimmer, wir sollten eigentlich eine Person da rausholen, auch eine Gewalttätige, und wir haben Geräusche gehört, die messerähnlich waren. Also als wenn man jetzt Messer gegeneinander fletscht. Aus diesem Raum, und wir haben uns dann einfach dazu entschieden und haben gesagt, nein, den Raum machen wir jetzt nicht mehr. Wir hören hier eindeutig Geräusche. Wir müssen jetzt eine speziellere Einheit anfordern. Das ist auch passiert. Das SEK ist gekommen. Die haben die Person aus diesem Raum rausgeholt und die sind später zu uns gekommen und haben auch gesagt, ihr habt alles richtig gemacht. Der saß da mit zwei Messern.
Wow.
So ist das. Also vorher war das gar nicht so abzusehen, dass sich das so entwickelt. Aber das ist dann, man muss sich dann so ein bisschen auch selbst hinterfragen und sagen, neu bewerten. Oh, alles klar, verstanden. Das können andere dann tatsächlich besser als wir.
Richtig,
das muss man einfach mal so sagen. Die Polizei hat so viele verschiedene spezielle Kräfte, um Einsatzsituationen zu bearbeiten. Und da muss man dann immer fragen, auch natürlich, das gehört dazu, können wir denn das noch? Beziehungsweise können wir diese Einsatzsituation bewältigen oder gibt es vielleicht noch ein besseres Einsatzmittel? Es muss ja nicht immer so sein, dass der Hund alle Probleme löst. Und er ist auch nicht immer tatsächlich das richtige Einsatzmittel. In vielerlei Hinsicht schon, wenn sich Leute versteckt halten, ohne Frage. Ich kann nur wieder schwärmen von der Nasenarbeit, beziehungsweise von der Nase des Hundes, was der alles so finden kann. Ne? Es ist ja neben Personen, auch im Übrigen sind sie auch zum Beispiel weggeworfene Messer. Sagen wir mal, wir haben Messer, es ist eine Straftat passiert, jemand hat mit dem Messer gedroht oder hat mit dem Knüppel gedroht und ist geflüchtet und hat den, haben wir alle schon gehabt, hat den dann irgendwie auf der Flucht weggeschmissen. Ne? Auch da kann der Hund im Bereich der Gegenstandssuche diese Gegenstände dann auffinden.
Ne?
Auch das ist, auch da benutzt er seine Nase und das ist genau das Richtige. Ne? So haben wir dann das Tatmittel, ne? Wir können das zusammenführen, die Festnahme ist vielleicht ganz woanders erfolgt und alle suchen diesen Knüppel, weil man hat jetzt vielleicht eine Zeugenaussage oder man hat den Geschädigten der Straftat, der sagt, der hatte aber einen Knüppel, ja, den haben wir festgenommen, aber einen Knüppel hatte er nicht dabei. Ich meine, das ist ja dann auch schon polizeilicher Erfolg wieder, wenn wir dann das Tatmittel finden, wenn wir den Knüppel dann gefunden haben,
absolut,
den er dann zwischendurch weggeworfen hat,
absolut,
und das dann auch zuordnen können und so. Ne? Nein, also wir versuchen natürlich, wir gehen nicht blauäugig in irgendwelche Einsätze rein und wir werden auch gucken, dass wir alle Hundeführer und auch Diensthund, dass wir sicher aus diesen Einsätzen wieder rausgehen. Ne, ja. Das war jetzt in diesem Fall, soviel ich weiß, in dem Hikes-Fall war das ja nun auch nicht abzusehen, dass der Einsatzverlauf dann so oder dass es dann so abläuft, ne, beziehungsweise dass sich das so entwickelt, dieser Einsatz, ja. So kann man das besser sagen, dass der Einsatz sich so entwickelt, ne, und dass die Person gewalttätig jetzt hinter der Tür steht. Ja, auch da ist es ja so, man hat die Sache neu bewertet und man hat sich direkt um den Hund gekümmert. Es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen.
Ne? Dem geht es ja mittlerweile
der super, Hund ist
der
wieder,
ist ja wieder im Einsatz.
Der ist wieder ganz normal im Einsatz, der ist wieder ganz normal, fährt er wieder Streifenwagen mit, ne?
Super.
Und ist komplett unverändert, sage ich mal, ne? So was man jetzt von außen mitbekommt. Ne? Und nein, wir kümmern uns also nicht nur um die Hundeführer, sondern auch sehr um die Hunde.
Mhm. Ne? Und glücklicherweise passiert ja sowas wirklich so gut wie gar nicht. Also das ist jetzt ein Extremfall, was ich jetzt hier so erwähnt habe.
Ja, tatsächlich.
Und das, was du ja zum Beispiel mit diesen zwei fletschenden Messern so erzählt hast, das ist ja auch so die Vorsicht, die ja an den Tag gelegt wird und das dann neu bewertet wird und entsprechend dann ein anderes Einsatzmittel ja auch eingesetzt wird.
Ja, also ich sag ja immer, dass Hektik und Stress ist bei solchen Einsätzen immer unser Feind.
Absolut,
stimme ich dir vollkommen zu. Sondern wir können uns vorbereiten auf das, was wir da vielleicht irgendwie in diesem Einsatz dann vorfinden, wenn wir es dann vielleicht sogar so haben, dass die Lage das zulässt, okay, da ist vielleicht einer, der ist irgendwie in der Wohnung und ist doch schwerer bewaffnet, als wir es eigentlich ursprünglich ausgemalt hatten und wir die Lage neu bewerten, dann haben wir ja letztlich auch, dann dauert es halt ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Ne? Und wir haben bei der Polizei Hamburg die speziellen Einsatzkräfte dafür. Wir haben ein SEK, die dafür ausgebildet sind. Wir haben noch andere Einsatzeinheiten, denken wir mal an die USE als relativ, ich sage jetzt mal noch, neue Einsatzeinheit, die gut ist genau für solche Situationen. Ne? Und da sage ich immer...
Erwähnen mal kurz USE für unsere Zuhörer.
Also ich sage mal, es ist eine Unterstützungseinheit der Beweis- und Festnahmeeinheit, die auch im Grunde genommen genau solche Lagen bewältigen können, die auch die Ausstattung haben, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Leute, die ein Messer mitführen und vielleicht in der Wohnung drin sind, die da rauszuholen, beziehungsweise, ja, oder solche besonderen Einsatzlagen, sage ich mal, um dort zu unterstützen. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, das SEK ganz, das wie gesagt, darf man nicht vergessen. Ne? Und die Jungs und Mädels, die machen alle einen guten Job und man muss halt immer bewerten, welches ist jetzt das richtige Einsatzmittel. So ist das. Ne? Und wie gesagt, der Hund wäre dann zum Beispiel in so einer Situation nicht zu wählen. Ne? Wie gesagt, da können wir mit dem Hund andere Sachen machen, deutlich besser. Und
ja, das Aufgabengebiet ist ja vielfältig.
Also, so ist das, ist das.
Ja. Kommen wir mal wieder zu den ganz alltäglichen Fragen oder zu der alltäglichen Situation. Du bist ja jetzt hier an der Dienststelle oder wir sind jetzt an deiner Dienststelle, wo du deinen Dienst verrichtest.
Ja.
Wo ist Bosco?
Also wir haben hier mehrere Möglichkeiten, was wir mit den Hunden machen. Also ab und zu habe ich ihn sogar mit hier drin.
Okay.
Im Büro, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Wenn wir eine ganz ruhige Nacht haben, ne? dann liegt er dann auf der Decke neben mir hier und ich sitze dann hier an meinem Computer und habe dann halt die Büroarbeit zu erledigen. Jetzt momentan ist er gerade in der Hundebox auf dem Auto. Wir waren vorhin ausgiebig spazieren im Hamburger Volkspark. Ne? Da sind wir gerne auch. Und jetzt ruht er sich gerade in der Hundebox auf. Wenn das länger dauern würde und ich weiß, Mensch, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mit dem Hund was zu machen und das sind auch nicht so viele Einsätze gerade, dann haben wir auch hier die Möglichkeit und auch erst eine neue Zwingeranlage bekommen an der Dienststelle und dann kann der Hund hier, sage ich mal, kriegt er dann ein Einzelzimmer, wenn man so möchte. Dann hat er ein Einzelzimmer für sich, ne? Und dann hat er deutlich mehr Platz. Ne? Auf den Hundeboxen ist auch ausreichend Platz, muss ich sagen. Das
fühlt er sich da wohl dann
super. Ja, der möchte auch ins Auto. Es ist tatsächlich so, wenn wir umladen vom privaten PKW, also wir kommen ja hier an mit unserem privaten PKW, dann besetzen wir unsere Streifenwagen und dann laden wir um und dann geht der Hund in seine Hundebox. Ne? Du kannst den Hund aus dem Privat-PKW rauslassen, der steht schon vorm Dienstwagen. Der weiß ganz genau, super, jetzt geht's auf Streife. Ich habe Bock, ich möchte arbeiten, Ich möchte Streifen fahren, ich möchte Hamburg ein Stück sicherer machen. Das ist das, was er gerne auch möchte, genau wie der Hundeführer auch.
Ja.
Und dann geht er freiwillig und gerne in die Hundebox. Ne? Und ja, wenn man das dann auch manchmal so zeigt mit den Hundeboxen, viele sagen dann ja, oh, das ist nicht so groß. Doch, die sind ausreichend groß tatsächlich. Und noch größer wäre aber auch nicht gut. Man muss immer mal sagen, auch das sind Streifenwagen.
Mhm.
Wir haben schon relativ große Boxen, muss ich sagen. Und man muss ja auch sagen, mit so einem Streifenwagen fährt man ja auch dann mit Blaulicht durch die Gegend und mit Martinshorn. Und auch da kann es mal zu einer Bremssituation kommen und so weiter. Dann dürfen die auch nicht zu gut sein. Also ein Hund ohne Hundebox im Auto jetzt mitzuführen, wäre nicht die richtige Idee. Dann würde der Hund sich nur verletzen, vielleicht auch noch ein anderer Insasse im Auto verletzen. Und das ist so mit den Hundeboxen schon der richtige Weg.
Verstanden, okay.
Ja.
Dann meine letzte Frage für unsere Runde hier heute. Kannst du mir mal kurz ein bisschen sagen, wie die Zukunft für die Polizeihundeeinheit so aussieht? Gibt es zum Beispiel neue Technologien oder Trainingsmethoden, die vielleicht spruchreif sind und in Zukunft vielleicht angewendet werden? Vielleicht, was weiß ich, aus den Vereinigten Staaten oder aus welchen Ländern auch immer?
Ja, also Trainingsmethoden, tatsächlich, was sich bei uns so wirklich verändert hat, das ist, dass wir jetzt auf Welpen setzen. Auf Welpen und auf Junghunde setzen.
Ja.
Ne, vornehmlich auf Welpen setzen. Dieses selber großziehen, dieses in Modulen ausbilden, dass wir sagen, okay, stressfrei, wir machen hier wieder so ein Häppchen der Ausbildung, wir machen das mit Freude, mit Spielen, mit Spaß und so weiter. Und das, wir sind da auf dem neuesten Stand, den es überhaupt gibt. Und das ist, wie gesagt, so ist es stressfrei für den Hund und auch für den Hundeführer. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Einsatz.
Jo, geht los. Also, wenn du nicht noch irgendwelche Fragen hast, ich müsste jetzt rausfahren.
Nee.
Ein bisschen auf den Streifenwagen hüpfen.
Ja, Einsatz geht vor. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Alles klar, ich danke auch. Bis dahin. Dann
viel Erfolg.
Jo,
und danke. Kommt sicher wieder nach Hause. Wie bist du dazu gekommen, Hundeführer bei der Polizei zu werden und was hat dich an dieser Rolle besonders gereizt?
Ja, also Hundeführer war schon immer ein Traum von mir. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich war, ich komme gebürtig aus Niedersachsen, bin dort mit Hunden aufgewachsen, habe auch schon am Hundesport damals in der Jugend teilgenommen. Also habe so ein bisschen Hundesport gemacht und habe gedacht, Mensch, das wäre es doch nochmal irgendwann Hobby und Beruf zu vereinen. Und die Möglichkeit hat man bei der Polizei, indem man Hundeführer wird. Weil die Arbeit mit Hunden, das macht mir persönlich sehr viel Spaß und war schon immer ein Wunsch. Vorher war ich natürlich an anderen Dienststellen noch. Also ich war ganz normal im Polizeivollzug an der Wache, habe erstmal das Polizeihandwerk gelernt. Ich habe immer viele Sachen gehabt, die mich interessiert haben. Ich war technisch interessiert, war vorher schon noch in der technischen Einsatzeinheit und habe da ein paar ganz tolle Jahre erlebt. Und irgendwann hat es mich dann doch so weit gereizt, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne mal bei den Hundeführern hospitieren. Und so bin ich zu den Hunden gekommen oder auf den Diensthund gekommen, wenn man so möchte.
Kannst du uns denn einen Einblick in die Ausbildung oder in das Training eines Polizeihundes geben? Welche Fähigkeiten oder Verhaltensweisen werden besonders geschult?
Ja, natürlich, das kann ich. Also ganz wichtig natürlich, der Hund. Ich würde sagen, die Nasenarbeit. Was kann der Hund viel besser als wir können? Er kann riechen. Also wenn ich so überlege, der Mensch hat ungefähr 5 Millionen Riechzellen. Der Hund hat um bei rum 200 Millionen. Also ist er uns weit überlegen. Und für den Einsatz ist es ja auch so, wir suchen Straftäter, die sich eventuell versteckt halten. Und dafür nehmen wir dann den Hund, weil der wird es einfach mit der Nase wird er die finden. Er wird seine Nase einsetzen und sagt mir dann, pass auf, hier ist er doch, hier hat er sich versteckt. Und das trainieren wir konsequent, das kann man konsequent fördern. Und wir haben hier in Hamburg natürlich den Vorteil, dass wir ein Stadtstaat sind. Wir haben die Hundeschule in Hamburg und wir haben Fachlehrer der Hundeschule oder Fachausbilder der Hundeschule, die dann direkt mit uns häufig trainieren können. Also jedes Mal, wenn wir Spätdienst haben, gehen wir zum Training und haben verschiedene Einsatzsituationen, die wir durchspielen oder suchen einfach mal eine Spur ab, ne, nach einem flüchtigen Straftäter und so weiter. Ne? Also das ist das, was wir konsequent immer wieder trainieren.
Ja, das ist zum Beispiel ganz interessant. Polizeihunde haben ja auch verschiedene Einsatzbereiche, wie zum Beispiel auch Drogen- oder Sprengstoffspürhunde. Mhm. Kannst du mal sagen, unterscheidet sich deren Training voneinander? Oder haben alle irgendeine Grundausbildung und dann ja, spaltet also sich das?
Vom Prinzip ist es so, bei uns werden alle Hunde erstmal zu Schutzhunden ausgebildet. Ja, dann sind sie im Grunde genommen Polizeihund, wenn man so möchte. Und dann wird noch geguckt, ob der Hund eine Spezialausbildung bekommen kann oder auch nicht. Es gibt auch Hunde, die sind dann vielleicht nicht dafür geeignet. Aber in der Regel ist das so, dass jeder Hund eine Spezialausbildung bekommt. Und dann wird geschaut auch, was müssen wir denn ausbilden. Also ich sag mal, Sprengstoffspürhunde sind ja wichtig, um im Vorfeld irgendwelche Räume abzusuchen, wenn Staatsbesuche da sind zum Beispiel. Rauschgiftspürhunde sind natürlich genauso wichtig, die im Grunde genommen dann Drogen aufspüren. Das ist aber eine komplett andere Arbeit und ist nochmal ein extra Lehrgang für den Hund und den Hundeführer natürlich. Mhm.
Kommen wir mal zu deinem Diensthund. Welche Arten von Einsätzen sind typisch für dich und für deinen Diensthund? Gibt es spezielle Situationen oder Aufgaben, für die ihr besonders oft gerufen werdet?
Ja, also ich sag mal, der Paradeeinsatz ist eigentlich immer ein flüchtiger Straftäter oder vielleicht auch, wir haben einen Einbruch, nehmen wir einfach mal eine Lagerhalle als Beispiel und dort hält sich eventuell noch ein Einbrecher versteckt. Natürlich könnte man sagen, wir gucken jetzt mit jede Menge Manpower von den Streifenwagen nach und durchsuchen diese Lagerhalle. Aber ich sag mal, zielführender ist das, wenn der Hund das macht. Weil der kann seine Nase einsetzen und dann gehen wir mit dem Hund da rein. Also ich gehe mit dem Hund da rein. Meistens habe ich noch einen zweiten Hundeführer dabei. Und dann durchsucht Bosco diese Halle nach dem Straftäter.
Wenn so heißt dein Hund.
So heißt der Hund. Mein Hund, Diensthund heißt Bosco. Und der durchsucht dann die Halle nach dem Straftäter. Wenn er ihn dann findet, dann wird er und der sich versteckt hält, dann wird der Hund bellen. Und dann wissen wir schon, wo er ist und dann können wir die Festnahme durchführen und das polizeiliche Ziel ist erreicht. Wir haben die Festnahme, wir haben den Einbrecher und das ist dann natürlich genau richtig gewesen, wenn wir das so machen. Beziehungsweise, ja, das ist eine Art von Einsätzen. Draußen haben wir natürlich auch flüchtige Straftäter, auch da die Nasenarbeit wieder gefragt, indem der Hund dann, sag ich mal, die Witterung aufnimmt und sagt, Mensch, hier ist er doch lang gelaufen. Ne? Und ich vertraue meinem Hund. Wenn mein Hund sagt, oder der sagt ja nicht, aber wenn mein Hund mir das zeigt und der zieht mich in die Richtung, dann gehe ich da hinterher. Mhm.
Dazu noch eine spezielle Frage. Ich habe mal mit einem anderen Kollegen mal über Hunde mal gesprochen, ist schon ein bisschen her. Und wie lange ist denn ein Hund, nicht nur dein Hund, sondern ein Hund eigentlich in der Lage, eine Suche fortzuführen? Die hitzen sich ja auf, während sie auch suchen. Mhm. Das stimmt doch, oder?
Also letztlich muss man natürlich gucken. Das ist auch natürlich von der Jahreszeit abhängig. Im Sommer ist es natürlich deutlich kürzer. Der Hund hechelt viel schneller und dann merkt man, oh, ja, jetzt ist er schon ein bisschen kaputt. Im Winter kann er dann ein bisschen länger. Also es ist tatsächlich unterschiedlich zu sehen. Und es ist auch unterschiedlich, ob ich jetzt mit dem Hund eine Suche nach Sprengstoff mache. Ich sag mal, wir werden einen Raum, in dem Raum, in dem wir jetzt hier sitzen, suchen wir Sprengstoffe. Das ist für den Hund sehr anstrengend. Der hat eine ganz hohe Frequenz beim Ein- und Ausatmen, beim Riechen. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit für den Hund. Es macht ihm auch Spaß. Er wird ja auch belohnt. In der Regel dadurch, dass wir spielen. Also das mag er dann am liebsten. Also wir spielen dann miteinander und er möchte mit mir spielen und er möchte natürlich dann auch was finden. Und das ist schon sehr anstrengend. Das können wir natürlich nicht stundenlang machen. Ne? Da gehen wir dann manchmal in einen Bereich rein, wo ich sage, wir suchen im Sprengstoffbereich vielleicht mal eine Viertelstunde,